Wir lesen miteinander aus dem Epheserbrief im ersten Kapitel die Verse 1 bis 3. Ich lese aus der revidierten Elberfelder Übersetzung. Paulus, Apostel Christi Jesu durch Gottes Willen, den Heiligen und an Christus Jesus Gläubigen, die in Ephesus sind. Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt in Christus. Du großer, heiliger, wunderbarer Gott, Vater unseres Herrn Jesus Christus, auch wir, wie wir hier stehen, wir wagen, Vater zu sagen, weil wir wissen und glauben, dass du durch deinen Heiligen Geist nach der Befreiungstat unseres Herrn Jesus Christus dein Gottesleben in uns hineingezeugt und uns damit zu Kindern gemacht hast. Und wo das noch nicht geschehen ist, da lass diese Predigt heute Morgen dazu dienen. Gib, dass dein Wort, das in uns Leben geweckt hat, uns immer wieder neu zum Leben ermuntert, ermahnt und zu weiterem Wachstum verhilft. Das schenke auch heute Morgen durch den Dienst unseres geliebten Bruders. Gib uns ein offenes Herz und lass uns mit Freude hören, was du jedem Einzelnen von uns zu sagen hast. Wir warten auf dich. Amen.
Es ist natürlich ein Gefangenschaftsbrief, dieser Epheserbrief. Viele von uns sind in der Bibel gut beheimatet und wissen, dass eine ganze Reihe Briefe des Apostels Paulus nicht irgendwo in einer netten Atmosphäre entstanden sind, sondern im Gefängnis geschrieben worden sind. Der Philipperbrief, der Kolosserbrief, der Epheserbrief, der Philemonbrief, 2. Timotheusbrief, das sind die, von denen wir es ganz genau wissen, dass sie im Gefängnis geschrieben worden sind. Nicht ganz so klar ist immer, in welcher Phase, welcher Gefängniszeit, an welchem Ort. Sie wissen, dass der Apostel Paulus, nachdem er von der dritten Missionsreise zurückgekehrt ist, in Jerusalem gefangen genommen wurde und erst einen langen Gefängnisaufenthalt, nicht nur in Jerusalem, sondern vor allem auch in Caesarea hatte, bevor er dann mit dem Schiff über diese große Romreise nach Rom transportiert wurde und dort wiederum ins Gefängnis kam. Und in welcher Phase ganz genau nun der Epheserbrief geschrieben worden ist, das sind wir in den Überzeugungen uns nicht ganz klar. Manche meinen, dass gerade der Epheserbrief und das Umfeld sowohl dieses als auch des Kolosserbriefes ganz stark darauf hindeuten, dass es noch in die Phase der Gefangenschaft in Caesarea hineingehört. Aber man kann da nur Indizien herauskriegen und keine richtigen Belege oder Tatsachen. Wie auch immer, es ist ein Gefängnisbrief, ein Brief, der im Gefängnis geschrieben worden ist. Das zweite ganz spezielle Kennzeichen dieses Briefes ist natürlich, dass wir merken, wenn wir ihn lesen, und ich denke, viele von Ihnen kennen ihn gut, sehr gut sogar, dass es ein Brief ist, der darin seinen besonderen Charakter hat, dass er sehr unpersönlich ist. Es gibt kaum einen Brief, wo der Apostel Paulus noch weniger persönliche Details, Namen, Hintergründe, Situationen uns mitteilt, als im Epheserbrief. Wir kriegen ganz wenig Spezifisches mit, aus dem einen Namen am Schluss, wovon dem die Rede ist, der diesen Brief und auch den Kolosserbrief übergeben hat, nämlich der Mitarbeiter Tychikus, erfahren wir wenig so aus dem Umfeld der christlichen Urgemeindeszene, wie wir sonst ja in den paulinischen Briefen teilweise recht reichhaltig doch mitbekommen. Das lenkt über zu dieser Fragestellung, dass wenn Sie ein paar Anmerkungen am Anfang in Ihrer Bibel vielleicht gelesen haben, gleich nach dem ersten Vers ist in vielen Bibeln bei dem Stichwort Ephesus so ein kleines Sternchen, wo darauf hingewiesen wird, dass in manchen Handschriften dieser Hinweis auf Ephesus fehlt. Zwar kommt das Stichwort Ephesus dann wieder in der Überschrift vor, aber das mit dem Ephesus ist ein bisschen wackelig, zumal man auch übersetzen kann, Paulus an Apostel Christi Jesu, den Willen Gottes, an die Heiligen und Gläubigen, die dort sind, nämlich zum Beispiel in Ephesus, zum Beispiel aber vielleicht auch in Kolosse, zum Beispiel vielleicht aber auch in Laodicea. Wir haben das ja, dass wir solche Rundschreiben kennen. Der Kolosserbrief ist ja ganz offensichtlich solch ein Rundschreiben gewesen, das zuerst an Kolosse ging und Paulus sagt dann gleich, geht denn auch nach Laodicea und den Brief von Laodicea, den lest ihr. Und deswegen gingen viele Ausleger davon aus, wegen dieser wackeligen Eingangsstelle, dass vielleicht auch dieser Brief an Ephesus eben an unterschiedliche kleinasiatische Gemeinden im Sinn eines Gemeinderundbriefes weitergegeben worden ist. Das wäre gut nachvollziehbar und würde auch erklären, warum so wenig Gemeindespezifisches gerade in diesem Brief drinsteht. Ephesus. Nehmen wir es aber auch an als Zielort, als ein Zielort zumindest dieses Briefes. Diese große Stadt, erreicht war vom Evangelium unter anderem von Mitarbeitern, die uns gut bekannt sind. Mitarbeitern wie Apollos, diesem begabten, charismatischen Evangelisten. Oder denken Sie an Mitarbeiter wie Priska und Aquila. Diesen Club der Johannesjünger von Johannes dem Täufer, der noch übrig geblieben war, in Anführungszeichen, und dann zum lebendigen Glauben an Jesus kam. Wir wissen davon, dass Paulus nach Ephesus kam, ein Vierteljahr lang allein der Synagoge gepredigt hat, bevor es zu der ja ganz typischen Trennung kam zwischen Juden, christlicher Spur einerseits und dann Hinweis zur stärkeren Heidenmission. Und in keiner anderen Stadt hat der Apostel Paulus 2 Jahre investiert zur Evangelisation und zum Gemeindeaufbau. Wir haben tatsächlich im Epheserbrief, in der Apostelgeschichte, den Hinweis, dass er 2 Jahre lang diese Volkshochschule gemietet hatte, die Schule des Tyrannus. Und in dieser Volkshochschule hat er jeden Tag seinen Kurs abgehalten. Jeden Tag Bibelkurs mit Paulus in Ephesus. Eine Station nach der anderen. Und Wunder sind passiert. Viele Wunder sind in Ephesus passiert. Und dann denken Sie an diesen Aufstand der Emotionen, als er der Gegenkraftanschlag losging und Diana, der Epheser, besungen wurde. Und dann eben der Goldschmied Demetrius da seine Attacke gezeichnet hat und Paulus dann eben Ephesus verlassen muss. Das ist Ephesus. Ephesus ist aber auch, dass ich daran erinnern möchte, es gibt einen warnenden Abschied des Apostels Paulus vor den Ältesten Ephesus. Er sagt, gerade dieser Gemeinde, der ich 2 Jahre lang meines Lebens gewidmet habe, die unglaublich viel profitiert hat vom Evangelium, von dem ganzen Ratschluss Gottes, wie in Kapitel 20 es heißt, immer in der Apostelgeschichte, gerade die Gemeinde muss aufpassen, dass da nicht Lehrer hineinkommen, die jetzt diesen großen Reichtum ihnen wieder wegnehmen. Und so war es dann auch. So war es dann auch. Genau diese Gemeinde hat es erlebt und Sie können es nachlesen im 1. Timotheusbrief, den der Apostel Paulus dem Timotheus schreibt, während er versucht, in dieser ephesenischen Gemeinde zu arbeiten, was da alles passiert ist. Es sind dann eine ganze Reihe Spezialisten der Gemeinde aufgetaucht mit ihren Geschichtchen und Spezialweisheiten und haben mit ihrer kaputten Ethik und ihren eigenartigen Lehren diese Gemeinde durcheinandergebracht. Auch indem sie denn die Lehrer der Gemeinde nicht akzeptiert hatten, unter anderem eben auch diesen Timotheus nicht. Und viele von ihnen sind bibelkundlich genug, um zu wissen, dass Ephesus die Gemeinde ist, die 1 der 7 Sendschreiben erhalten hat. 1 Sendschreiben der Offenbarung, das um dann um dieser Gemeinde sagt, ich habe gegen dich, dass du diese erste Liebe verlassen hast. Also eine unglaublich reiche Gemeinde und auf der anderen Seite bestand die große Gefahr, dass dieser Riesenschatz, der ihr anvertraut war, dass sie ihn verspielte, weil sie lehrmäßig sich in Verästelungen verzapft hat und weil sie nicht konsequent in der Christusliebe gelebt hat. Wer hören mag, der mag hören. Epheserbrief. Der Epheserbrief ist doch ein ganz wichtiger Brief. Der Epheserbrief, wenn man überlegt, was soll er eigentlich bei uns erreichen, dann meine ich immer wieder, wenn ich ihn lese, er hat so eine dreifache Bedeutung, die immer wieder neu in das Leben des Glaubenden der Gemeinde hineinkommt. Zuallererst hat der Epheserbrief eine wunderbare Filterfunktion. Er wirkt wie eine gute Kläranlage. Ja? Ich komme mit dem ganzen Schrott meines geistlichen Lebens da an und leihe diese durchschnittliche Brühe in meiner geistlichen Existenz da rein und es kommt in diese wunderbare Filterfunktion des Epheserbriefes. Und am Ende denke ich, ach, darum geht's beim Glauben. Darum geht's bei Jesus. Darum geht's bei der Nachfolge. Darum geht's bei der Gemeinde. Darum geht's bei Gottes Planung. Und diese Schlacke kommt weg, wenn Sie diesen Epheserbrief mit seiner klärenden Filterfunktion auf sich wirken lassen. Das ist der eine ganz wichtige Bereich des Epheserbriefes. Der andere Bereich ist aber, dass er in unserem Leben von Anfang an eine österliche Tonart anschlägt. Das ist ja schon gleich der dritte Vers. Gelobt sei Gott und der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen im Himmel in Christus. Eine österliche Tonart, die richtige Dur wird da erwischt. Von Anfang an, da weht etwas von dieser Auferstehungsfreude, der Siegesfreude des Evangeliums durch diesen Brief hindurch. Und wer den Epheserbrief liest, der ist wie in ein Flugzeug einsteigt. Meine Frau und unsere kleinste Tochter, wir waren ja für eine Woche jetzt auf Korsika. Und es ist immer nur das Phänomen, ob sie eben unten rumkriechen, nicht wahr? Oder ob sie das Ganze von oben sehen. Es hat einfach eine andere Dimension. Sie kriegen diesen Überblick. Ja? Sie sehen das nochmal ganz anders. Und wer in den Epheserbrief einsteigt, der kriegt diesen prophetischen Überblick und sieht die Dinge noch einmal ganz anders. Und so ist dieser Brief ganz wesentlich für uns in der Filterfunktion, in der österlichen Tonart, in dieser prophetischen Flugzeugperspektive, die für unser geistiges Leben so wichtig ist. Er spricht von der Gemeinde, vom Leib des Christus, von im Christus sein, von diesem wunderbaren Gottesplan und dient zur Vergewisserung, zur Kräftigung, zur Reinigung, zur Abwehrung eines Lebens. Dieser Brief ist ganz bewusst zweigeteilt. In den ersten Kapiteln haben wir diesen stärker lehrmäßig orientierten Teil, wie wir es oft bei Paulus erkennen. In den Kapiteln 4 folgende, den stärker praktisch orientierten Teil, wir wissen das. Und Paulus fängt an, wie es sich gehört, mit Absender, mit Adressat, mit Gruß. Er, der Apostel, apostolische Autorität, schreibt an Heilige, an Gläubige, an Menschen, die eben in Ephesus oder in den unterschiedlichen Gemeinden sind und vertraut sie der Gnade und dem Frieden Gottes an. Und nach dem klassischen Briefformular kommt nach dem Absender und nach dem Adressaten, nach dem ersten Gruß, eine Danksagung. Das gehört sich so, das ist anständig. Man macht das so. Und die lautet zum Beispiel, ich lese aus einem heidnischen Brief Ihnen vor, wir danken den Göttern, dass es dir gut geht und wünschen, dass dies auch künftig so bleiben möge. Ja, das ist so ein klassischer Floskelsatz, den man am Anfang eines ordentlichen Briefes schreibt. Ja? Also, Absender, Adressat, Gruß und Dank. Absender, Adressat und Gruß, Vers 1 und 2, klar. Dank. Gelobt sei Gott und der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jedem Segen im Geist in den Himmelswelten in Christus. Ach, das fängt doch ganz anders an. Und sehen Sie, damit hört Paulus ja gar nicht auf. Wir denken, schön, das war ein schöner Satz, jetzt können wir mal zur Sache kommen. So, das, was er in diesem einen Vers, in Vers 3 sagt, das lässt er jetzt sich entfalten in einem wunderbaren Lied in den Versen 4 bis 14. Und keine Sorge, wir lesen jetzt nicht den ganzen Epheserbrief, bis wie viele Jahre wir dafür bräuchten, sondern ich möchte einfach in den nächsten Sonntagen nichts anderes mit Ihnen tun, als diese ersten 14 Verse, dieses Lied am Anfang des Epheserbriefes mit Ihnen lesen. Ist ein unglaubliches Lied. Ist ein unglaubliches Lied. Sein Lied, das von der Erwählung spricht, das von der Erlösung spricht, das von der Planung Gottes spricht, das vom Erbe spricht, das vom Geist spricht und das vom Segen spricht. Und mit dem, was ich Ihnen gerade gesagt habe, haben Sie genau die 6 Themen der nächsten Gottesdienste. Darum geht es. Um den Segen Gottes, um die Erwählung, um die Erlösung, um die Planung, um das Erbe und um seinen Geist. Das macht der Apostel Paulus in diesen ersten 14 Versen uns klar. Er sprengt förmlich dieses schöne, ordentliche Formular, das gerät aus den Fugen. Und an diesen einleitenden, netten Satz, Vers 3, hängt immer noch eben 14 andere Verse mit dran. Gelobt sei dieser Gott. Wie sagen manche, das ist eine jubelnde Ouvertüre. Oder in einem anderen klugen Buch heißt es, ein jauchzendes Präludium. Oder das Triumphlied der Gnade. Oder der große Hymnus. Am besten gefiel mir aber, das ist der Jesus-Psalm. Das stimmt. Das ist ein Jesus-Psalm. Das ist einem alttestamentlichen Denken gepräge gegebenes Lied über Jesus. In Jesus. Von vorne bis hinten geht es um diesen Jesus in dem ganzen heilsgeschichtlichen Plan unseres Gottes. Viele sehen dieses Lied, die Verse 3 bis 14, in drei großen Strophen. Die eine, die eher die Vergangenheit und den Gedanken der Erwählung bestimmt. Der nächste Passus, der die Erlösung und die Gegenwart bestimmt. Und der dritte Teil, der die Zukunft, das Erbe und das Leben im Geist bestimmt. Viele sehen diesen triadischen Ansatz, das Wirken des Vaters, des Sohnes in diesem Heiligen Geist. Das alles wollen wir mit dem Kopf haben, aber vor allem darauf achten, wie die großen Themen in unserem Leben ankommen. Gottes Segen, Gottes Erwählung, Gottes Erlösung, Gottes Plan, Gottes Erbe, Gottes Geist. Wenn Sie den Epheserbrief kennen, und Sie kennen ihn, viele von Ihnen kennen ihn, dann kennen Sie auch das Problem. Sie kennen das Problem des Epheserbriefes. Das Problem des Epheserbriefes ist doch, dass wir da stehen und dann ist es, als ob sie einen 500-Euro-Schein in der Hand hätten und vorm Kiosk ein Kaugummi kaufen wollen. Nicht wahr? Das ist ungefähr die Dimension, mit der sie da geladen werden. Das heißt, sie haben unglaubliche Stücke da. Und manchmal weiß man gar nicht, Herr, was soll ich denn jetzt mit diesem Schein? Was soll ich damit anfangen? Heike Krümmer hat mal ein Buch geschrieben, das ich ganz wichtig finde, im Titel Große Scheine, ja, aber auch kleine Münzen, ja. Und ich hoffe, es gelingt uns diesen Sonntag, diese großen Scheine von Epheser 3, 1, 3 bis 14 herunter zu transformieren, dass sie am Ende mit so ein paar Münzen rausgehen, wo sie sagen, ah, mit denen kann ich nächste Woche leben. Und so möchte ich heute Morgen mit Ihnen nachdenken, wenn wir diesen Vers 3 haben, und dem Stichwort des Segens Gottes über das Gotteslob oder wie ich wieder zum Menschen werde. Nachdenken über die Gotteserkenntnis oder welches Gesicht mein Gott hat und über den Gottessegen oder was mit mir geschieht. Am Anfang kommt das ja. Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen im Himmel in Christus. Und das ist in der griechischen Sprache ein wunderschönes Wortspiel. Denn eigentlich müsste man, wenn man versucht, das Wortspiel nachzuvollziehen, müsste man sagen, gesegnet sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit geistlichem Segen. Also das ist so ein Kreislauf, der da beschrieben wird. Nur bei uns hat das Wort segnen nie die Bedeutung in unserem Sprachkontext, dass es vom Menschen zu Gott geht, sondern immer nur von Gott zu Menschen. Gott segnet Menschen, aber nicht Menschen segnen Gott. Sowohl in der hebräischen Sprache als in der griechischen Sprache gibt es aber das, dass das Wort beide Bedeutungen hat. Wir in Anführungszeichen Menschen segnen Gott und er, Gott, segnet uns. Bestes Beispiel im Alten Testament haben Sie bei Melchisedek. In der großen Schlacht, die da der Abraham führt, heißt am Ende, als der Melchisedek ihm begegnet, im 14. Kapitel, im 1. Buch Mose, dass dieser Melchisedek sagt, gepriesen seist du Gott, heißt in der Übersetzung. Also eigentlich müsste man sagen, gesegnet seist du Gott und gesegnet seist du Abraham von Gott. Beide Elemente kommen zusammen. Lobpreisende Segnung an Gott, zuwendende Segnung von Gott. Beides gilt. Beides kommt in diesem Text zum Ausdruck. Rolf Schäffbuch hat mal zu Epheser 1 gesagt, das ist die neutestamentliche Aufstockung vom Psalm 103. Das ist eine gute Sache. Sie kennen 103. Psalm, nicht wahr? Lobe den Herrn, meine Seele, vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Und die neutestamentliche Gemeinde lernt am Epheserbrief, welche Segnungen sie jetzt in Jesus hat. Und wird wieder aufgefordert, vergiss das nicht. Und Paulus setzt an den Anfang diesen Satz, gelobt, gepriesen sei dieser Gott. Gut, sagen Sie heute Morgen, verstanden, erledigt, machen wir. Also ab jetzt wird etwas mehr gedankt. Ein Loblied mehr pro Tag, etwas mehr Fröhlichkeit, ab und zu mal auch ein Dankeschön an oben und dann haben wir das Kapitel schon erledigt. Können wir zum nächsten Punkt vielleicht übergehen. Nicht wahr, die einen singen dann wieder, nun danket alle Gott, kräftig, bisschen wuchtig. Die anderen Geprägten, die singen drei Chorusse mit ganzem Herzen, softig und vielleicht ein bisschen eher innig. Und die anderen gehen kniend auf den Boden und schwelgen am brosianischen Gesängen eher kultig. Aber auf jeden Fall, sie loben Gott. Und dann ist die Sache erledigt. So schnell kommen sie da nicht raus. Oder haben sie den Propheten Amos vergessen? Das war doch die Spitze von Amos. Als die von einem Festgottesdienst zum nächsten gerannt sind. Als die ihre Hochglanzpapiere immer noch schöner gemacht haben in Bethel und immer noch dramatischer ihre Chorgesänge aufgeführt haben. und immer noch gestellt ihre religiösen Rituale abgeführt haben. Dass Gott durch den Propheten Amos diesem Volk sagen muss, tu von mir weg das Geblärr deiner Lieder, ich kann das nicht mehr hören. Verstehen Sie, so einfach ist das nicht mit gelobt sei Gott mal ein bisschen Danke sagen. Da haben wir die Dimension dieses Eingangs in den Epheserbrief noch gar nicht kapiert. Der Apostel Paulus öffnet uns die Augen, wenn er uns im Römerbrief sagt, obwohl die Menschen von Gott wussten, haben sie ihn nicht als Gott gepriesen noch ihm gedankt, sondern sie sind dem Nichtigen verfallen in ihren Gedanken und ihr unverständiges Herz ist verfinstert. Nach dem Denken der Heiligen Schrift ist der Nicht-Gott-Lobende und damit auch der Nicht-Gott im Herzen Akzeptierende, der verfinsterte Mensch, der reduzierte Mensch, der verarmte Mensch. Verstehen Sie? Es ist, als ob ihnen im Wegbruch des Gottesbezuges etwas ganz Entscheidendes des Menschseins weggebrochen ist. Das ist keine Nebensache. Der eine ist ein bisschen religiös, der andere halt nicht. Der eine macht doch fromm, der andere halt nicht. Nein, die Bibel geht viel tiefer und sagt, Menschsein ist viel umfassender. Menschsein ist nicht nur einfach, dass bei Ihnen ein paar andere Nervenzellen funktionieren als beim Elefanten und bei der Gazelle, sondern Menschsein heißt, Sie haben einen Gottesbezug. Sie sind geschaffen als Ebenbild und als Gegenüber zu Gott hin. Und wenn das fehlt, dann fehlt Ihnen ganz Entscheidendes des Menschseins. Das Alte Testament macht es das so wunderbar klar in dieser Sprache des Alten Testamentes, wenn sie sagt, das prahlende Zeugnis des Atheisten ist nichts anderes als das Zeugnis des Toren, der lebendig schon tot ist. Das ist es doch. Nicht er kann sich brüsten, dass er ohne Gott lebt, sondern du armer Schlucker, dass du so reduziert bist auf die tierische Ebene, dass du wahres Menschsein noch nicht verstanden hast. Wahres Menschsein besteht darin zu begreifen, ich lebe in Bezug auf Gott, ich lebe in Beziehung zu Gott. Erst dann habe ich Menschsein begriffen. Und zum Glauben kommen heißt, dann geöffnete Augen dafür bekommen. Heißt, wie es Paulus in Epheser 4 sagt, dass der verfinsterte Verstand mir genommen wird. Dass diese abgebrochene Gottesbrücke wieder zurückkommt in mein Leben. Dass ich ihn akzeptiere als meinen Gott. Und deswegen im Neuen Testament natürlich immer wieder die Blindenheilung als das geistliche Bild für ich kann Gott wieder sehen. Ich kann Gott sehen. Ich habe wieder geistlichen Menschenodem, der mich erhebt aus der staubigen Innerweltlichkeit. Verstehen Sie? Und das muss ich einmal begriffen haben und akzeptieren, dass ich so mit meinem Gott in Kontakt komme, dass ich so dieses wieder erneuere, wieder aufnehme. Und vielleicht geht es an diesem Morgen Ihnen so, dass Sie es zum ersten Mal ja begreifen, dass Ihnen diese Dimension im Letzten fehlt. Wir alle kommen so auf diese Erde, dass uns diese Dimension fehlt. Aber in Jesus Christus dürfen wir sie wieder annehmen und sagen, Herr, ich steige wieder ein. Ich nehme das Angebot wahr. Ich stoße die Tür auf. Ich akzeptiere diesen Gott als meinen Gott. Und dann fängt der Satz an zu wirken, gelobt sei Gott. Gelobt sei Gott. Aber das sage ich ja nicht nur einmal oder nur erstmalig, sondern das ist eine fortdauernde Sache, die immer wieder in meinem Leben wichtig ist, die zum Ausdruck bringt, was ist das Wesentliche meiner Existenz? Das gelobt sei Gott drückt das Grundbekenntnis des biblischen Textes aus. Ich bin der Herr, dein Gott. Wissen Sie, da können wir das große Klagen auf die Politik mit einstimmen und uns es traurig finden, dass von dem eigentlichen Gedankengang unseres Grundgesetzes in der Verantwortung vor Gott und Menschen nicht mehr viel übrig ist. Wir können schade finden, dass in der EU-Verfassung der Gottesbezug fehlt und merken, meine Güte, damit haben wir uns noch das letzte bisschen Licht abgeschnitten, das noch als Hoffnungsschimmer über diesen düsteren Abendland war. Wir können klagen, dass die religiöse Formel im Schwur, im Eid nicht mehr praktiziert wird und Menschen sich nach dem Denken der Bibel abschneiden vom wahren Menschsein und der Erkenntnis. Aber das ist alles weit weg. Die Frage ist doch, wie es bei uns ist. Mit diesem tiefen Verständnis, gelobt sei Gott, weil das mein Gott ist. Ist das nur aufgesetzt, weil man es eben so macht, weil man es eben so tut? Oder ist es die tiefste Herzenshaltung unserer Persönlichkeit zu sagen, du bist mein Gott? Da waren wir in einem dieser schönen Städtchen da an der korsischen Küste in Ilrus und saßen dann in einem Café. Und ich habe das zuerst gar nicht kapiert. Da waren so Plantanen um uns herum und trotzdem, die waren alle noch nicht grün. Und trotzdem waren da mittendrin in diesen Plantanen plötzlich so grüne Bereiche. In diesen großen Astgabeln waren grüne Bereiche drin. Und erst beim genauen Hingucken habe ich kapiert, was die gemacht haben. Die haben also in diese noch dorrigen Plantanenäste mitten rein Palmenkübel gestellt. Ja, damit schon mal ein bisschen grün aussieht. Nur jeder hat gewusst, das ist keine Plantane da oben. Das ist ein Palmenkübel. Verstehen Sie, so machen es auch manche. Die haben eigentlich mit Gott überhaupt nichts am Hut, aber die stellen ab und zu mal ihren frommen Palmenkübel hin und singen ja Halleluja, aber ansonsten leben sie, als ob es Gott nicht gäbe. Und das kann ich auch ganz fromm. Und das meint der Apostel Paulus im Epheserbrief nicht. Da braucht es dieses einmal wirklich ernsthafte Prüfen meiner Persönlichkeit. Gilt das für mich? Ich bin der Herr, dein Gott, ich habe mein Leben, meine Existenz, meine Persönlichkeit ihm übergeben. Dann kommt aus einer ganz anderen Persönlichkeitsmitte dieser Satz, gelobt sei dieser Gott. Lass uns geistlich nüchtern sein, ganz geistlich nüchtern. In jedem von uns, der an Jesus Christus glaubt, lebt nach dem Denken von Jesus dieses, in Anführungszeichen, schwache Fleisch. Dieser Unwille, dieser halbe Wille, dieser zögernde Wille, der sich eben nicht an Gott und ihn hingibt. Und Sie wissen das doch, wie im Dickicht Ihres Alltags so schnell dieser Grundgedanke wegkommt. Gelobt sei Gott. Dass wir uns erheben, in Anführungszeichen, aus dieser Innerweltlichkeit in dieses wahre Menschsein hinein. Ich stehe immer als Gegenüber, als Bild auf der anderen Seite diesem Gott. Darum geht es. Das ist wahres Menschsein. Jesus hat uns gelehrt, dass das mir das Schwierigste ist. In der Nachfolge. Dass nämlich die mich erstickenden Dornen der Sorgen dieser Welt, diese geistliche Dimension immer und immer wieder niederdrücken. Und sie alle sind mit mir praxiserfahrene Personen in diesem Bereich. Und deswegen dieses Wort. Gelobt sei Gott. Gelobt sei Gott. Das uns herausholt, uns erinnert an die Basis, auf der wir eigentlich stehen. Diesem Gott den Lobpreis unseres Lebens zu geben. Wer so dasteht, der antwortet auf das Komm, folge mir nach, dass Gott in sein Leben gesprochen hat, mit dem Wissen, Herr, wohin sollen wir denn sonst gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens und da wollen wir hingehen, auch in den Tagen, die vor uns liegen. Immer wieder neu, gelobt sei Gott, den Deckel aufstoß in diese Dimension, die Gott uns ermöglicht hat. Gestern hatte ich einen Vortrag im Rahmen eines Männerfrühstückes und hat dann in einer Formulierung gesagt, Gott habe ein Gesicht. Damit habe ich natürlich nicht gemeint, ich habe das in den Fragen und Gesprächen nachher gemerkt, als ob man jetzt Gott zeichnen könnte. Ich habe auch nicht gemeint, als ob das irgendwie jetzt eine Skizze wäre, sondern mit der Formel wollte ich ausdrücken, Gott ist nicht konturlos. Gott ist kein weißes Blatt Papier. Gott ist keine Leerstelle für alles und für nichts. Sondern Gott hat ein Gesicht sich gegeben, und zwar in einer einzigen, ganz klar zu beschreibenden Person, nämlich in Jesus. In Jesus hat Gott ein Gesicht, in dieser Weise ein Gesicht bekommen. Und das ist doch faszinierend, wie Paulus das hier macht. Gelobt sei Gott, was für ein Gott, das muss ja beschrieben werden. Wenn Sie das nicht beschreiben, bleibt das alles offen. Dann können Sie da alles einsetzen. In der Bibel bleibt das nie offen. Dieser Gott ist immer spezifiziert. Er ist, denken Sie ans Alte Testament, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs und verbindet sich mit Mensch und Geschichte. Und im Neuen Testament verbindet er sich mit dem einen Gesicht, mit Jesus. Es ist nämlich der Gott unseres Herrn Jesus Christus und es ist der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er ist nicht konturlos geblieben, er hat ein Gesicht. Aber diese Formel, die ist für uns natürlich, die ist für uns spannungsgeladen. Und das soll auch so sein. Paulus weiß schon, was er schreibt. Wenn er sagt, dieser Gott ist der Gott unseres Herrn Jesus Christus, dann betont er die menschliche Seite von Jesus. Und wenn Paulus sagt, und das ist der Vater unseres Herrn Jesus Christus, dann betont er die göttliche Seite von Jesus Christus. Macht deutlich, beides gehört in diesem Jesus Christus zusammen. Zu wissen, er ist ganz Mensch geworden. Insofern hat Jesus einen Gott. Und er ist der Sohn Gottes, er ist diesem Gott gleich. Insofern ist er in der Beziehung als Sohn zum Vater. Also Sie wissen doch, das war genau das, was sie geärgert hat, die jüdische Bevölkerung. Genau das hat sie geärgert. Als ein Johannes 8 ihnen gesagt hat, ehe Abraham war ich, nicht wahr? Da hat es in ihrem theologischen Verstand einen absoluten Kurzschluss gegeben. Und sie konnten nur sagen, was machst du aus dir? Richtig, hatten sie gut verstanden. Und zwei Kapitel weiter, im Kapitel vom guten Hirten, Johannes 10, da stoßen sie zur eigentlichen Wahrheit vor, wenn sie ihm vorwerfen, du machst dich zu Gott. Richtig, verstanden. Es ist der Gott unseres Herrn Jesus Christus und es ist der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Der ganze Mensch und der ganze Gott. Und verstehen, Gott verstehen, sein Gesicht verstehen, das können Sie nur in einer Person. In Jesus. In Jesus hat Gott sich sein Gesicht gegeben. Verstehen Sie, Gott im Denken der Christen, das wird nie reduziert auf ein Prinzip. Gott im Denken der Christen ist nie anheimgegeben irgendwelchen menschlichen Vorstellungen. Ach, das ist etwas, was ich so erbärmlich finde. Ich habe in den vergangenen Tagen wieder so einen gewaltigen, gewichtigen Artikel meinte, lesen zu müssen von einem Theologen, der dann sagt, in einer Formulierung, ich kann mir Folgendes vorstellen. Verstehen Sie, wenn ich den Satz schon höre, da werde ich ganz nervös. Das ist mir vollkommen egal, wie sich irgendjemand irgendetwas in Bezug auf Gott vorstellen kann. Ich will wissen, wie er ist. Und er hat sich geoffenbart in der Heiligen Schrift, ein für alle Mal, verbindlich, glaubwürdig. Er hat sein Gesicht gegeben und daran halte ich mich. Und die Frage ist doch jetzt, wenn wir das so lesen, Gott, unseres Herrn Jesus Christus, Vater, unseres Herrn Jesus Christus, was haben wir denn für ein Gesicht von Gott? Das ist wichtig. Das ist nicht irgendwie Psychologenkram. Das ist gut paulinisch. Denn der Apostel Paulus sagt im Galaterbrief, denkt doch mal nach, wer hat euch denn den Christus vor Augen gemalt? Was habt ihr denn da für ein Bild, wenn ihr an Gott denkt? Das ist ganz wichtig. Und es gibt ganz unterschiedliche Facetten dieser Gottesbilder, auch der Erfahrungen, die ich mache. Und ich möchte nur so ein paar Schneisen Ihnen geben. Ich weiß nicht, ob ich Ihr Gottesbild, Ihr derzeitiges Gottesbild mit erwische. Aber Sie können es vielleicht mit einreihen in diese ganz unterschiedlichen Facetten der Gottesbilder, die es unter uns gibt. Und die einen, die haben ein Gottesbild wie einen einzigen Albtraum. Das ist eine Fratze geworden. Von einem Gott, den man nicht mehr verstehen kann, der irre ist, der nie das tut, was ich denke, der grauenvolle Sachen zulässt, wo ich alles nicht verstehe und missinterpretiere, was geschieht in dieser Welt, in diesem Wesen, meiner eigenen Persönlichkeit. Gott verzerrt sein Gesicht in eine Fratze. Das gibt's. Manche, die haben ein Gottesbild wie so einen steinernen Monolithen. Ich meine, da kann passieren, was will. Das lässt dieses Gesicht vollkommen cool. Distanziert. Da können Sie faktisch Ihre Krokodilstränen weinen, das rührt dieses Gesicht offensichtlich nicht. So sehen manche Gott. Andere, die haben ein Gottesgesicht wie so ein James-Butler-Gesicht, nicht wahr? Nicht wahr? Der steht immer parat, wie so einen leichten Bückling nach vorne, wartet nur, bis Sie Pieps sagen und springt immer, was Sie gerade wollen. Manche haben auch so ein Gottesbild. Und andere, die haben einfach ein weißes Blatt. Gott, Gott. Verstehen Sie, der hat ein Gesicht bekommen. Ein Gesicht in Jesus. Und wenn Sie Gott, den Vater, kennenlernen wollen, dann über Jesus. Der große Theologieprofessor Adolf Schlatter hat jetzt interessanterweise am Ende seines theologischen Arbeitens ein kleines Buch geschrieben mit dem überraschenden Titel Kennen wir Jesus? Verstehen Sie? Da taucht das wieder auf. Ich brauche dieses Gesicht. Ich brauche diesen Jesus. Und dann steht er vor meinen Augen auf, dieser Jesus. Das Gesicht des Vaters in diesem Jesus. In seiner eigenartigen Autorität, wie er am See Genezareth sagt, komm, folge mir nach. Wie er da steht und diese Bergpredigt hält und die neben ihm stehen und sagen, das haben wir noch nie gehört. Wie einer unglaublichen Zärtlichkeit diesen quirligen Kindern, die die Hände da auf den Kopf legt, wie er seine Jünger zurückpfeifen kann, wenn die da in religiöse Fasimatenten ablaufen. Wie er ganz scharf argumentieren kann, wenn es darum geht, seinen Gott zu ehren. Wie er liebevoll einem Gelähmten helfen kann. Wie er einem Aussätzigen zurechtbringen kann. Wie er weint am Grab des Lazarus. Sehen Sie diesen Jesus, Sie müssen diesen Jesus sehen. Und Sie müssen, sagt der Apostel Paulus, da sehen, wo es um die Mitte geht, am Kreuz. Ich habe euch diesen Jesus vor Augen gemalt, sagt Paulus, als den Gekreuzigten, als den, der mit Nägeln malen in Händen und Füßen für euch da ist. So seht ihr ihn. Das ist unser Gott. Das ist unser Gott. Der Gott Jesu Christi, der Vater Jesu Christi, unser Gott. Sie kennen ihn. Haben Sie mal darüber nachgedacht? Ich sag's mal so, wenn Sie da drüben ankommen werden mit mir, dann wird Ihnen vieles bekannt vorkommen. Weil Sie die Bibel kennen. Das stimmt zusammen, das, was da drin steht, was Sie drüben erleben, das passt zusammen. Da waren wir in einem kleinen Städtchen da auf der Reise in Korsika und als wir zurückkamen, leider erst als wir zurückkamen, haben wir dann den dazugehörigen Reiseführer gelesen, zu dem, wo wir da waren. Das sollte man ja eigentlich umgekehrt machen, aber gut, okay. Also wir waren also da und ich dachte, ich konnte es nicht fassen. Nicht nur, dass genau das Café abgebildet war, in dem wir da auch saßen. Gut, es gab ja nicht ganz so viele da, von da war die Wahrscheinlichkeit etwas beschränkt. Dass das Denkmal stand natürlich auch da, was wir gesehen haben. Aber der Clou war, dass derselbe Honigverkäufer, bei dem wir unseren korsischen Honig da gekauft haben, derselbe Honigverkäufer auch in diesem Reiseführer drin war. 5 Jahre älter, nicht wahr, jetzt als damals, aber immerhin, er war da mit denselben Deckeln, ich hoffe nicht derselbe Honig wie damals, aber auf jeden Fall, das hat genau übereingestimmt, verstehen Sie? Und wenn Sie mir in der Ewigkeit ankommen werden, dann wird Ihnen unglaublich viel bekannt vorkommen, weil Sie es schon wissen, aus der Heiligen Schrift. Ich sage, das ist typisch Jesus, es kann nur Jesus sein, ist ganz klar. So, wie der redet, wie der sich benimmt und das ist Jesus, so kenne ich ihn. Das ist das Gesicht, was ich von ihm habe. Und deswegen mache ich ihn Mut. Gerade wenn Sie es in einem eigenartig verzerrten Gottesbild leben, diesen Tagen, schnappen Sie diesen Jesus wieder. Nehmen Sie ein Evangelium, lesen Sie einfach in einem Zug Markus 1 bis 16 durch und sagen, Herr, es geht mir nur darum, dein Gesicht zu sehen, nichts anderes. Ich will nur dein Gesicht sehen. Und Sie werden etwas von dieser heilenden Kraft des Jesus-Gesichtes erleben, in Ihrem geistlichen Leben. Das ist der Gott, das ist mein Gott, der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Es tut mir leid, aber jetzt kommen wir eigentlich zum Thema. Denn jetzt geht es im Dritten natürlich um den Segen Gottes. Um den Segen Gottes. Oder die Überschrift, was geschieht eigentlich mit mir? Was geschieht mit mir? Was passiert eigentlich mit mir, der ich an Jesus Christus glaube? Das ist doch das, was den Paulus interessiert. Gelobt sei Gott, der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen in der Himmelswelt in Christus. Was ist das denn? Da stehen wir auf dem Flughafen und Sie kennen ja dieses Phänomen, viele von Ihnen ja auch. Man wartet da auf seinen Koffer, bis er da aus dem Gepäckband herauskommt und guckt sich so die unterschiedlichen Koffermodelle an, die da so auf einen zukommen. Und sehen Sie, viele sind ja schön ordentlich deutsch, wie Sie es gehört. Aber ab und zu gibt es so ein Spezialexemplar von Koffer, wo man denkt, wow, das ist was ganz Besonderes. Nicht nur die Kennzeichnung, sondern ich sehe noch einen Koffer vor mir, der da so ausgespuckt wurde, aus diesem Loch, nicht wahr, auf das Band geworfen wurde und schon beim Rauswerfen da dachte ich, ob er es noch aushält, nicht wahr? Weil der war mit 3 Riemen gesichert und das quoll schon an den Rändern raus. Und ich dachte nur, hoffentlich schafft er die Runden auf dem Band, bis sich jemand dieses Koffers erbarmt und wir nicht die ganzen Innereien hier alle betrachten müssen. Das war preppevoll. Und genau das ist das, was in den Versen 4 folgende geschieht. Sie, Paulus sagt nicht nur einfach, ihr seid gesegnet. sondern er beschreibt in den Versen 4 bis 14 nichts anderes, als was diesen Segen beinhaltet, wenn er von Erwählung und von Erlösung und von Plan Gottes und von Erbe und von dem Geist Gottes spricht, dann pröfft er das alles in diesen kleinen Koffer rein, dieses Jesus-Psalms. Und deswegen hat ein Kretzis gesagt, dieser Satz, Epheser 1, 3 bis 14, ist das monströseste Satzkonglomerat, das mir in der griechischen Sprache je begegnet ist. Das stimmt. Sie in der deutschen Übersetzung kriegen immer mal einen Punkt, den gibt es aber im Griechischen nicht. Das ist ein einziger Wahnsinnssatz. Warum ist das so? Das ist doch ganz einfach. Den Inhalt, den Paulus Ihnen da vermittelt, den kriegen Sie in keinen Satzkoffer. Verstehen Sie? Das passt in keine Form herein. Da merken Sie, wie das aus allen Nähten spannt, was Paulus sagen möchte, wenn er von dem Segen in Jesus spricht, den seine Gemeinde und der gesamte Kosmos bekommt. Wenn von Erwählung, von Erlösung, von Planung Gottes, wenn von Erbe und wenn vom Geist die Rede ist, das passt nicht mehr rein. Da hat meine Tochter so ein kleines Eutekind da gekriegt, wo man so das aufziehen kann. Wissen Sie, dann kann man die Feder ja bis zu einem bestimmten Maß, und sollte man auch aufhören, und dann knackt es schon, dann, Papa, wenn ich es jetzt loslasse, und die Augen funkelten schon so, was glaubst du, was das wegfährt? Nicht wahr? Und so stehen wir in Epheser 1, Vers 3, dass Paulus sagt, gesegnet seid ihr, wenn ich das jetzt loslasse. Was glaubt ihr, was dann das Auto wegfährt? Und dann lässt das los und spricht über Erwählung, Erlösung, Planung, Erbe, Geist, dass wir kaum hinterherkommen. Das ist es. Das ist dieser Text vom Segen. Vom Segen. Segen, das heißt doch, ich stehe unter dieser Mehrung Gottes. Segen, das heißt, ich stehe unter Macht und unter dem Anspruch Gottes. Segen, das heißt insbesondere, ich stehe unter der Zuwendung Gottes. Haben Sie das gespürt? Unter der Zuwendung Gottes. Lassen wir uns ganz kurz, obwohl wir ja dann faktisch die Entfaltung des Segens in den kommenden Sonntagen erleben werden, ja? Kurz gucken, was so grundsätzlich in diesem Vers zu sagen ist. Einmal, es heißt, er hat uns gesegnet. Damit ist doch ganz klar gemeint, das ist alles schon geschehen. Das ist in der Vergangenheit geschehen, das geschieht in der Gegenwart und in der Zukunft. Das meint diese Verbform. Nach dem Vortrag gestern kam ein Mann zu mir und hat dann gefragt, weil ich so von der Heilsgewissheit in Jesus gepredigt hatte, wird nicht doch erst am Ende klar, ob ich Christ bin? Sagt, nein, da wird es nochmal klar. Aber es ist jetzt schon klar. Es ist jetzt schon klar. Ich bin gesegnet. Ich habe die Erwählung. Ich habe die Erlösung. Ich weiß vom Plan. Ich habe das Erbe. Ich habe den Geist. Das meint das. Nicht nur St. Nimmerleins Tag kommt dann irgendwann mal so ein bisschen Segen von Gott, sondern jetzt seid ihr die gesegneten Leute. Das ist euch jetzt zugesprochen. Und nicht nur in der Gegenwart. Paulus sagt ja, in der Vergangenheit, vor aller Zeitlichkeit, hat Gott so segnend schon in euer Leben hineingegriffen, damit das heute so wirksam ist, wie wir es erleben. Segnung ist ein Faktum, das andauert. Segnung geschieht nur in Christus. Am Ende bei Luther heißt es, das Ganze ist geschehen durch Christus. Das ist auch richtig, natürlich. Dann meint es das Instrumental, ja. Durch Jesus ist es bei uns angekommen. Aber für Paulus ist das ein Spezialausdruck, den er nicht nur in den paulinischen Briefen benutzt, sondern ganz besonders im Epheserbrief. In ihm. In Christus. Und in ihm und in Christus. Das ist nicht nur einfach eine lokale Angabe, also wo man dann eben ist, sondern das Geheimnis von Johannes 15, vom Weinstock und den Reben, da ist eine intensive Begegnung und Berührung, eine organische Verbindung geschehen zwischen dem Christus und mir in dieser neuen Leiblichkeit, die das bewirkt. Das heißt aber auch, gesegnet sein, dass ich eben dieser einzigartigen Zuwendung unseres Gottes stehe. Das ist dieses Phänomen, ich weiß, ob ich Ihnen das vermitteln kann, dieses Phänomen, dass wir als Glaubende das ja gar nicht begreifen. Und trotzdem ist es da. Diese Zuwendung unseres Gottes ist da. Ich möchte das Ihnen nochmal am Phänomen meiner kleinsten Tochter, unserer kleinsten Tochter erläutern, die mit dabei war bei dieser einwöchigen Reise da unten auf Korsika. Verstehen Sie, alles, was wir gemacht haben, war sie automatisch mit dabei. Gehen wir ins Flugzeug, geht sie mit ins Flugzeug, leicht gackert und gickernd, während andere schon ganz klamm da eben in diesen Kasten reinschreiten, nicht wahr? Sind wir unterwegs mit dem Kinderwagen, selbstverständlich ist sie in diesem Kinderwagen drin, wenn wir spazieren gehen, brauchen wir einen Mietwagen, was muss ich machen, der keine Französischkenntnisse besitzt, mit den nicht vorhandenen Französischkenntnissen einen Kindersitz bestellen, fragen Sie nicht nach, wie das gelaufen ist. Also auf jeden Fall war diesen Mietwagen ein Kindersitz, damit sie mit kann, selbstverständlich, sie ist immer mit dabei. Und als auf dem Flughafen jemand dieses kleine Kind dann sah und sagte, und du darfst schon fliegen, nicht wahr? Da interpretiere ich einmal ihre Augen, die sagen wollten, wo ist das Problem? Verstehen Sie? Nach dem Motto, da wo die beiden sind, bin ich doch auch. Und das ist meine Segnung. Ich stehe immer in dieser ununterbrochenen Zuwendung meines Gottes. Und verstehen Sie, obwohl ich ganz klein bin und vielleicht unendlich schwach bin, und völlig ohne Leistung gilt das. Das ist es doch. Heute Morgen sind in diesem Raum mit mir ganz viel Kleine, ganz viel Schwache, ganz viel ohne Leistung und da kommt auch nichts mehr. Aber sie sind gesegnet. Sie stehen unter dieser andauernden Zuwendung Gottes, auch wenn sie es gar nicht kapieren. Unter dieser andauernden Zuwendung Gottes. Diese Segnung bedeutet alles, alles Segnung. So wie in Römer 8, der mir alles schenken will und ich in dieser einzigartigen Kindschaft bin. Und das lasse ich einen noch sagen, es ist eine geistliche Segnung. Da haben ja manche so ein bisschen Schwierigkeiten, das ist auch nicht ganz einfach. Manche sagen, wie komme ich daran? Vielleicht vom Gegenteil. Also ich gucke mal das Gegenteil. Das Gegenteil einer geistlichen Segnung ist ja nicht eine ungeistliche Segnung, das kann es ja nicht geben. Aber manche sagen, vielleicht ist das Gegenteil von einer geistlichen Segnung eine irdische Segnung. Das klingt ja zuerst ganz brauchbar. Nur, auch eine irdische Segnung, wenn Sie mal drüber nachdenken, ist eine geistliche Segnung. Ja, also das passt nicht ganz. Dann sagen andere, ja, dann geht es vielleicht darum, dass das eine ist die immaterielle Ebene und das andere ist die materielle Ebene. Also die glaubende Gemeinde ist immateriell gesegnet und die anderen sind halt materiell gesegnet. Nur bitte gucken Sie sich doch mal sich an hier. Also bei allem Respekt, Sie sind doch auch ganz schön materiell gesegnet, die Sie hier so vor mir sitzen. In Christus. Also so einfach ist es nicht. Und dann sagen manche langsam, das betrifft auf der einen Seite die Gemeinde. Die Gemeinde ist eben diese geistliche Segnung und Israel hat dann die irdische Segnung. Aber wer nur ein bisschen die Bibel kennt, der weiß so pauschal, stimmt das nicht. Das stimmt nicht. Das Bild des Glaubens im alten Bund Abraham war eben genau der, der nach dem Hebräerbrief eben nicht aufs Irdische allein gesinnt war, sondern bewusst das andere Vaterland gesucht hat. Das andere Vaterland gesucht hat und wusste, da gibt es einen Architekten und Baumeister, der mir noch eine ganz andere Stadt baut. Der Prototyp Israels sucht nach dem geistigen Vaterland. Und die Gemeinde Jesu hat doch auch Segnung auf dieser Zeit. Ja, aber selbstverständlich. Und wenn sie mit ihrem Haupt hier sein wird, wird sie auch teilhaben an der Herrschaft auf dieser Seite. Also so einfach ist das nicht. Liegt aber nur an unserer deutschen Sprache. Denn das Wort, was hier steht, heißt ja nicht nur geistlich, sondern heißt ja übersetzt auch den Geist betreffend. Segnungen, die den Geist betreffen, den Heiligen Geist betreffen. Segnungen, die vom Geist bewirkt sind, vom Heiligen Geist bewirkt sind. Und deswegen kommt zu Recht der erste Hausvater der Langensteinbacher Höhe vor genau 40 Jahren, als er über Epheser 1, Vers 3 hier gepredigt hat, zum Schluss, dass er plötzlich über die Wirkung des Heiligen Geistes spricht. Er sagt, all diese Segnungen, die ich da bekomme, all diese Segnungen bekomme ich nur, wie es in Johannes 3 heißt, weil ich von oben vom Geist neu geboren bin. Dadurch kommen diese Segnungen in mein Leben hinein. Und sie geschehen im Himmlischen. Der Übersetzungsversuch überhimmlisch, der ist unglücklich und unnötig. Es meint diese Verortung in der großen Gotteswirklichkeit. Gesegnet im Himmlischen heißt, nicht in diesem kleinkarierten Irdischen, sondern in dieser schon eigentlichen, wesentlichen Dimension der Zukunft. Ich habe mein Leben verankert bei Gott. Ich habe meinen Anker unserer Seele, heißt im Hebräerbrief, schon dort. Ich habe den Schatz im Himmel bei ihm. Wenn das stimmt, lassen Sie mich zum Ziel kommen. Wenn das stimmt, dann möchte ich mich in diese neue Dimension hineintasten. Hineintasten. Was geschieht denn da mit mir? Dank und Anbetung an diesen Gott, dass das macht. Und dann zu wissen, ich bin ein absoluter Anfänger. Ein absoluter Anfänger. Im Begreifen dessen, was es heißt, du bist gesegnet. aber ich marschiere in diese Dimension hinein. Da hat man plötzlich andere Luft geschnuppert. Und ich sage Ihnen, wer den Epheserbrief richtig liest, der gerät förmlich, ich will es mal so ausdrücken, in einen Sog der Heiligung. Was ganz Eigenartiges. Der kann gar nicht mehr anders. Und deswegen kann Paulus im selben Brief sagen, wenn ihr das so ein bisschen begriffen habt, dann dürft ihr doch jetzt nicht mehr leben wie die Heiden. Also undenkbar. Dann lebt ihr selbstverständlich jetzt im Licht. Dann lebt ihr in der Liebe, wie der Christus in der Liebe gelebt hat. Verstehen Sie, es ist ein Sog der Heiligung. Heiligung zeigt, ob ich die Dimension der Segnung begriffen habe. Was soll der Epheserbrief bewirken, haben wir gesagt? Er soll bewirken, wie eine Kläranlage, diese Schweb- und Schmutzstoffe rauszufiltern. Er soll in meinem geistlichen Leben die österliche Tonart anschlagen. Und er soll mir diese prophetische Flugzeugperspektive geben. Mensch, das macht er ja. Genau das macht er. Indem er mir das Gotteslob vor Augen führt und mir zeigt, wie ich wieder richtig zum Menschen werde. Indem er mir in der Gotteserkenntnis das Jesusbild vor Augen malt und ich staune über diesen Jesus. Indem er mir den Gottessegen offenbar machen will und deutlich machen will, was mit mir geschieht. Und wer das begreift, der stimmt aus ganzem Herzen mit ein in das, was Paulus im Jesus-Psalm sagt. Gelobt sei der Gott und der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat, segnet und segnen wird mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt, in Christus. Gelobt sei dieser Gott. Zum Gebet lade ich Sie ein, soweit es Ihnen möglich ist, aufzustehen. Nichts, nichts habe ich zu bringen, alles, Herr, bist du. Und da stehen wir an diesem Morgen vor dir mit unserer Schwäche, unserer Kleinheit, unserer fehlenden Leistung, unserem verrinnenden Leben, all dem, was so eben uns ausmacht, und sind von tiefstem Herzen dankbar, dass über unserem Leben dieses Wort steht. Du bist in Christus gesegnet. Du stehst unter dieser fortwährenden, bleibenden, sich nicht ändernden Zuwendung deines Gottes. Du gehörst dazu. Durch den Heiligen Geist erneuert, durch Christus in die Kindschaft hineingenommen, dürfen wir darin leben. Hab von ganzem Herzen Dank. Ach Herr, und du weißt, was für Anfänger wir sind. Und wir möchten dich jetzt ganz herzlich bitten, dass wir da unsere Schritte machen. Und diese Schritte auch so aussehen, dass wir dann nicht mehr anders leben können, als dir mit unserem Leben, auch unserem ganz normalen, durchschnittlichen Leben, einfach die Ehre machen. Die Freude geben. Auch in den kommenden Tagen. Bitte sei du uns vor Augen gemalt, Herr Jesus. Und bekomm du aus unserem Leben, ganz tief aus der Mitte unseres Lebens, dein Gotteslob. Wir geben dir die Ehre. Und danken dir, unserem Gott. Amen.